an und für sich präsentiert «Impro for Business» – angewandte Improvisation im Berufsalltag. Der Podcast für dich, dein Team und deine Organisation.
Unterschätze niemals die Macht dummer Leute in grossen Gruppen. Mit dem Zitat von George Carlin, einem amerikanischen Stand-up-Comedian, starten wir die heutige Podcast-Folge. Da ist Corinne und mit mir im Backstage sitzt der Vlado Sali, in kurz Sali genannt. Hoi Sali.
Hoi Corinne.
Habe ich das mal deinen Namen gut gesagt?
Hey, ja, sehr gut getroffen, ja.
Sehr schön. In der letzten Podcast-Folge, die ich in dem Sali aufgenommen habe, über das Forumstheater, habe ich das einfach ein paar Mal müssen üben vorher. Ja, der Sali, er ist bereits seit 14 Jahren der Improvisation verfallen. Und er ist bei uns im An-und-für-sich-Ensemble als Improvisator und Trainer tätig. Ich habe ihn eingeladen, um mit mir heute über Gruppendynamiken zu reden. Zu dem Thema hat der Sali viel zu sagen. Er ist Kursleiter mit dem SWIP-Zertifikat, hat einen Kursabschluss in der gewaltfreien Kommunikation und hat 11 Jahre in der Arbeits- und Berufsintegration gearbeitet. Diese Folge ist für alle, die mit Gruppen und Teams zu tun haben und zum Teil auch Workshops, Sitzungen und Kurse anleiten. Sali, um warm zu werden, möchte ich mit dir ein Entweder-Oder machen. Du bekommst 2 Optionen und musst dich blitzschnell für eine entscheiden. Okay. Bist du bereit?
Ja, ich bin ready.
Meer oder Berge?
Meer.
Ausschlafen oder Morgenstunde hat Gold im Mund?
Ausschlafen, definitiv.
Du bist sehr schnell gekommen. Kompliment oder ein Danke?
Kompliment.
Zeit allein oder mit Freunden?
Zeit allein.
Das erste Wort ergreifen oder zuerst zuhören?
Zuerst zuhören.
Gut, in dem Fall will ich jetzt noch ein paar Sachen erzählen, dann kannst du noch ein bisschen zuhören.
Ja, sehr gut, ja.
Ja, wie das Sali und ich, wir haben im Vorfeld gemerkt, dass das Thema Gruppendynamik, das wir heute angehen, sehr spannend und auch ziemlich komplex ist. Wir tun es darum für euch in verschiedene Häppchen runterbrechen, für alle, die mit Gruppen arbeiten und oder leiten. Zuerst gehen wir darauf ein, was Gruppendynamik überhaupt heisst und wie sie entsteht, und Phänomene erläutern, die in Gruppen entstehen können. Als zweites folgen Tipps und Modelle für gruppendynamische Prozesse. Wir gehen weiter auf potenzielle Konflikte ein und was Wahrnehmungen für einen Einfluss haben. Am Schluss erklären wir, wie man mit gezielten Interventionen den Gruppenprozess beeinflussen kann. Sali, zuerst möchte ich noch wissen, im Intro habe ich ja gesagt, du hast SWIP-Zertifikat.
Ja.
Was ist das genau?
Ein SWIP-Zertifikat, also besteht aus diesen 4 Buchstaben. Das ist der Schweizerische Verband für Erwachsenenbildung. Also ein Kurs, um Kurs leiten können. Ich bin ausgebildet worden, um eben genau so Lernveranstaltungen in Gruppen durchzuführen, mit Lernziel setzen, die zu verfolgen, die zu evaluieren und so weiter und so fort.
Cool. Ja, und jetzt, um mit dir gerade ins Thema noch mehr einzutauchen, was heisst denn, oder wie definieren wir Gruppendynamik und wie entsteht das?
Hey, wie du ganz am Anfang gesagt hast, ist es ein sehr komplexes Thema. Gruppendynamik, kann man eigentlich so ein bisschen runterbrechen, entsteht überall dort, wo eine Gruppe von Menschen zusammenkommt und einen Prozess durchmacht. Gruppendynamik selber ist auch ein Prozess, der drinnen steht. Es ist die Wissenschaft dahinter, also Beobachtungen, Experimente, die man gemacht hat. Und die daraus resultierende Ergebnisse nimmt man und versucht es in der angewandten Gruppendynamik dann umzusetzen. Gruppendynamik sind unter anderem auch Phänomene, die in der Gruppe entstehen, aber zwischen einzelnen Mitgliedern.
Also im Arbeitsumfeld fast überall?
Ja, fast immer und überall. Überall, wo man zusammenarbeiten tut, wo die Leute zusammenkommen für einen Kurs, für eine Lernveranstaltung. Sie ist vielleicht einfach besser sichtbar oder man kann sie besser beobachten, je länger die Gruppe zusammen ist. Also so eine, sag jetzt mal, einen einstündigen Workshop, dort wirst du das weniger wahrnehmen als bei uns zum Beispiel im Arbeitskontext, wo wir ja wirklich sehr lange miteinander schon zusammenarbeiten und weiterhin Ziel verfolgen.
Jetzt in einer Gruppe können ja viele verschiedene Phänomene auftauchen Und es hilft den Umgang mit Gruppen, die jetzt kennen oder zumindest schon mal davon gehört zu haben. Ich möchte mit dir darum ein paar wichtige Phänomene aufgreifen. Fangen wir an mit Groupthink. Was meint das?
Hey, Groupthink, das sieht man vielleicht so in der Politik am meisten. Das ist ja immer, wenn die Leute einen gemeinsamen Wert oder einen gemeinsamen Nenner möchten haben, ein Ziel verfolgen, also in dem Fall ein politisches Ziel. Und Sehnsucht in einer Gruppe innen nach Übereinstimmung. Der kleine Nachteil dort, wenn man sich zu fest isoliert, kann es zu Fehlentscheidungen kommen. Das hat man auch schon beobachtet, zum Beispiel in den USA. Da habe ich auch mal so ein Beispiel gesehen oder gelesen, wo es dann darum gegangen ist, warum nach dieser Amtszeit viele Ziele nicht erreicht worden sind. Und man hat sich nie geöffnet und vielleicht eine andere Meinung zugelassen, sondern man war einfach immer zu fest übereinstimmend gewesen. Also hat positive und negative Effekte.
Und was ist mit pluralistischer Ignoranz gemeint?
Ich glaube, das ist etwas, das wahrscheinlich fast jeder kennt. Das sind Sachen, wenn du in einem Kursraum hockst oder es gibt eine Sitzung und es wird ein Thema angesprochen und eigentlich gefühlt die ganze Gruppe checkt gerade nicht, um was es geht, niemand spricht es an. Und das ist auch ein sehr interessantes Phänomen. Manchmal kommt ja so der eine oder andere, der irgendwie die Hand aufstreckt und fragt so, hey, ich kenne den Begriff nicht, kannst du mir das genau erklären? Und du merkst dann anhand der Reaktion der Gruppe, eigentlich hat es niemand verstanden. Aber niemand hat sich getraut, das anzusprechen. Auch ein sehr spannendes Phänomen.
Ja, wenn man in dem Moment denkt, ich bin die Einzige, die es nicht versteht.
Ja, und durch das, dass es niemand anspricht, ist es eben eine pluralistische Ignoranz.
Dann kommen wir zum nächsten Phänomen. Social Loafing.
Social Loafing kannst du am einfachsten verbildlichen mit einem Seil ziehen, Tau ziehen. Das heisst, je mehr Leute in dieser Gruppe sind, also du hast eine Gruppe A, Gruppe B, beide ziehen an dem Seil, und je mehr Leute in deiner Gruppe sind, die an dem Seil ziehen, desto weniger gibst du dich selber ein, weil du das Gefühl hast, ja, wir sind ja eine grosse Gruppe, also haben wir automatisch mehr Kraft. Und das kann man so ein bisschen transferieren auf unsere Zusammenarbeit oder in der Arbeitswelt, im Kurswesen, wo man auch dann meistens das Phänomen entdeckt, ja, je mehr Leute es hat, desto weniger muss ich mich ja wie eingeben. Und eigentlich wäre es ja viel kräftiger, wenn alle würden gleich fest an dem Seil ziehen oder Vollgas würden geben.
Dann kommen wir zu Hidden Profile.
Hidden Profile Phänomen ist, wenn quasi Bescheid weiss über ein Thema, aber die ganze Gruppe ist quasi uninformiert, redet über irgendetwas und einer weiss eigentlich wie mega gut Bescheid darüber. Und sobald sich die Person dann wie meldet oder mal einmal quasi einen Input eingibt, kann man ihn quasi als Klugscheisser definieren plötzlich. Oder er wird so ein bisschen wahrgenommen und wird meistens ein bisschen unterdrückt, weil man ja in der Gruppe so genug Informationen hat.
Ah, und weil er dann auch gefährlich wird für die Informationen?
Ja, oder weil man dann plötzlich merkt, vielleicht hat die Person plötzlich mehr Wissen, dadurch das vielleicht auch mehr Macht. Man fühlt sich irgendwie so ein bisschen unterlegen, als Gruppe vielleicht ein bisschen dumm. Ja, das ist so ein unausgesprochenes Phänomen, das auch oft passiert. Ja.
Dann zum letzten Phänomen in dieser Runde jetzt, das ist Verantwortungsdiffusion.
Du hast ein paar schöne Phänomene aufgezählt, ja.
Gell?
Das ist auch ein spannendes Phänomen, das sieht man am meisten oder kann man am einfachsten erklären. Es passiert ein Unfall, es stehen mehrere Leute rundherum, schauen zu und jeder hat das Gefühl, ja, es hat doch sicher irgendjemand die Ambulanz schon angerufen. Also durch das, dass viele Leute wie beteiligt sind und keine Verantwortung übergeben worden sind, ist es wie unklar für die einzelne Person, aber man reagiert nicht. Und dort hilft es ja extrem irgendwie, dass jemand raussticht und man sagt so, hey, hat irgendjemand die Ambulanz gerufen oder dass man auch in die Tat umgeht. Und das passiert eben auch selten.
Da gibt es ganz viele Experimente dazu, wo man zu der Zivilcourage gemacht hat.
Ja, genau. Da gibt es so ähnliche Experimente. Es falls Tram, es passiert irgendetwas in dem Tram oder im öffentlichen Raum und niemand reagiert darauf. Und es braucht extrem viel Courage, dass man aufsteht und dann mal dagegen antritt.
Sali, bevor wir auf ein grosses Phänomen, das wir jetzt noch nicht angesprochen haben, eingehen, würde ich die gehörten Sachen noch kurz zusammenfassen, um die noch mitzunehmen. Und zwar erstens, wir haben Groupthink, das ist so die Sehnsucht nach Übereinstimmung. Wir haben die pluralistische Ignoranz, niemand spricht es an. Wir haben Social Loafing, man gibt sich weniger drei, weil es ja schon andere hat. Man hat das Hidden Profile, das ist, jemand hat eigentlich das Wissen, wird aber je nachdem von der Gruppe dann unterdrückt. Und wir haben Verantwortungsdiffusion, viel Beteiligte, niemand fühlt sich verantwortlich.
Hey Corinne, und glaub mir, es gibt noch viele weitere solche Phänomene, aber ich glaube, das würde auch den Rahmen sprengen. Aber das sind so ein paar interessante und wohl die bekanntesten Phänomene.
Dann ist jetzt Zeit, um etwas anzusprechen, nämlich Gruppendruck und Gruppenzwang. Da hat es ja auch verschiedene Experimente und Filme wie «Die Welle» dazu gegeben. Ja. Kannst du uns das Phänomen bitte genauer erläutern?
Ich finde das eines der interessantesten Phänomene, weil das ja eigentlich wirklich überall auftaucht. Man beobachtet es, aber man hat oft so ein bisschen Mühe, so ein bisschen etwas dagegen zu unternehmen. Es gibt so Experimente, also ein Beispiel, das ich kenne, ist so ein harmloser Versuch. Es gibt auch andere Formen davon, ist zum Beispiel der Ash-Experiment oder Ash-Experiment, ich bin nicht so sicher, wie man den Namen ausspricht, wo es darum geht, dass man quasi ein Proband hat, der nicht eingeweiht ist in dem Experiment und ein volles Klassenzimmer oder eine Gruppe von Leuten. Und die bekommen die Aufgabe über, auf dem Bildschirm vorne, auf der linken Seite ist eine Linie und auf der rechten Seite zwei unterschiedlich grosse Linien. Eins ist offensichtlich kleiner als die Originallinie und die andere ist gleich gross. Jetzt hat man natürlich die involvierten Personen gesagt, sie sollen bewusst die falsche Linie wählen, wenn man fragt, welche Linie ist gleich gross. Der Proband, der nicht eingeweiht war, hat sich nicht getraut, sich der Gruppe aufzulehnen und zu sagen, hey Leute, ihr seid doch völlig falsch, das ist offensichtlich die linke Linie, die kleiner ist und die rechte ist genau gleich gross wie das Original. Und das ist auch so ein spannendes Phänomen, wo man dann eben nachher auch versucht hat, die Probanden zu fragen, ja, wie entsteht das überhaupt? Warum hast du dich nicht gemolden? Und das war oft so die Antwort gewesen, Angst vor der Gruppe, quasi sich gegen die Gruppe aufzulehnen. Oder habe ich jetzt die Aufgabe nicht richtig verstanden, dass man sich nicht oppositionieren will, quasi in dieser Gruppe?
Dass man zuerst eher den Fehler bei sich selber sucht und denkt, ich habe etwas falsch gemacht, statt dass die Gruppe falsch ist.
Ja. Total. Oder ein weiteres Experiment, das ich sehr spannend finde, das ist ja so in einer TV-Sendung mal getestet worden, glaube ich, so in England, also UK. Und dort hat man das Wartezimmer eingerichtet und sind alle Personen involviert gewesen. Das quasi immer, wenn ein Ton über den Lautsprecher wiedergegeben wird, stehen alle kurz auf und hocken wieder ab. Der Proband kommt ein, kennt die Regeln nicht, und merkt einfach, irgendwann, nach dem zweiten oder dritten Mal, die Leute stehen immer auf, wenn der Ton kommt und hockt wieder ab. Und man hat natürlich die Probanden dann natürlich weiter beobachtet, die jetzt nicht direkt Leute sich getraut haben anzusprechen. Es gibt auch solche, die dann direkt auf die Leute gegangen sind und gesagt haben, hey, was soll das eigentlich? Sondern solche, die dann in dem Gruppenzwang innen quasi wie gedacht haben, okay, das ist eine Regel, also befolge ich die. Die Person hat mitgemacht, ist immer bei dem Ton aufgestanden und wieder abgehockt, ohne dass er gewusst hat, für was eigentlich. Dann hat man das ins Extreme gezogen und dann quasi noch die Leute, die Eingeweihten rausgenommen, bis der Proband allein in dem Zimmer war. Was denkst du, ist er weiterhin aufgestanden und abgehockt?
Ja.
Jawohl. Auch wenn er ganz allein war und unbeobachtet, hat er nicht gewusst, ja, ich muss mich so verhalten, es gibt irgendeinen Grund. Und es sind neue Leute dazugekommen, also weitere Probanden, und haben quasi sein Verhalten, genau wie er vorher, kopiert und auch gemacht. Und das ist auch spannend, dort zu sehen, warum trauen wir uns das nicht anzusprechen oder zu hinterfragen, oder nicht all zumindest von uns. Das ist so ein Phänomen von Gruppenzwang, Gruppendruck, das ich höchst spannend finde.
Ich möchte jetzt den Bogen machen zu uns. Wir tun da unseren Improv-Business-Kurs bis auf Individualcoachings immer Gruppen anleiten, sagen das Team oder Teilnehmende von öffentlichen Seminaren. Und da haben wir die ganz spannende Weite von «Hey, niemand kennt sich anfangs» vom Workshop über «Einzelne Leute kennen sich» bis hin zu «Die ganze Gruppe kennt sich». Und somit gibt es auch schon gewisse Dynamiken in dieser Gruppe. Und natürlich ist auch das immer so mega kontextabhängig. Und das Gleiche gilt ja auch für die Impro-Theater-Kurse, die wir unterrichten. Sali, welche von diesen Phänomenen, die wir jetzt gerade erläutert haben, hast du bei uns schon wahrgenommen?
Hey, ich glaube, sie haben schon etliche von denen wahrgenommen. Eben, wie du sagst, es kommt immer so ein bisschen auf die Kursgruppe drauf an, auf die Situation. Ich glaube, so die pluralistische Ignoranz ist etwas, was ich oft wahrnehme, weil wir ja meistens als Kursleiter auch so in einem Film inne sind. Wir schlagen mit Fachwörtern um uns herum, die für uns so klar sind. Ich sage das schon seit 14 Jahren und ein Kursteilnehmer hört das zum ersten Mal und traut sich das nicht zu hinterfragen oder nachzufragen. So, hey, was ist das genau? Und dort habe ich öppe die mal schon das Phänomen wahrgenommen, wo dann erst am dritten, vierten Kursabend mal gefragt worden bist. So, hey, du redest hier immer von...
Du redest immer von der Plattform.
Ja, genau. Du redest immer von der Plattform. Was ist damit gemeint? Und dann, dass ich dann plötzlich checke, ah ja, stimmt, ich glaube, die ganze Gruppe oder anhand von der Reaktion von der Gruppe nachher, nachdem die Person gefragt hat, merke ich, okay, ich glaube, da hat niemand oder der grösste Teil gar nicht Bescheid darüber gewusst. Ich würde sagen, so ziemlich alle Phänomene nehme ich wahr, wo du auch gesagt hast, also auch Social Loafing zum Beispiel, je grösser die Gruppe ist, desto weniger gibt man sich ein. Es gibt natürlich dort auch immer wieder Ausnahmen, so solche, die finden, da sind wir aber so bei persönlichen Zielen, die sagen, hey, ich möchte auf die Bühne, ich möchte so einen Kurs machen. Die melden sich dann auch immer. Oder sie stecken sich zurück. Das ist auch so ein spannendes Phänomen. So Leute, die sagen immer, ich würde mich am liebsten immer als erstes melden und als erstes auf die Bühne springen, aber ich möchte anderen den Vorrang lassen.
Ja, das stimmt, das habe ich auch schon oft gehabt. Oder auch, also es war dann nur schon als pluralistische Ignoranz bei mir zum Teil, dass sie meine Dialektwörter nicht immer verstehen.
Ja, ja.
Und dann kann ich mich selbst übersetzen. Als Beispiel, im Intro habe ich gesagt, gewaltfreie Kommunikation, damit die Leute besser verstehen. Ich würde auch sagen, gewaltfreie Kommunikation, ja. Oder? Ja. Und dann kommt dann auch so, okay, das heisst das. Ja, also man hat jetzt das Gefühl, ja, man muss es ja verstehen, oder es ist ein Affront.
Ja. Das habe ich oft in Deutschland, wo ich auch so schweizerdeutsche Wörter tue, quasi verdeutsche. Ich habe es auch rausgelassen, das wundert mich. Bis es mal jemand angesprochen hat und gesagt hat, das sagt man eigentlich nicht in dem Kontext, aber sie haben verstanden, was ich damit gemeint habe. Aber sie waren gleich in so kurzen Moment irritiert gewesen.
Das ist übrigens die Lieblingsphrase von der Emilia. Sie hat sie im letzten Podcast genannt, wo wir über Networking geredet haben. Hat sie gesagt, sie liebt auf Schweizerdeutsch den Ausdruck, das nimmt mich Wunder. Jetzt zurück zu unserem Thema. Was ich auch oft wahrnehme, ist, dass in Gruppen, gerade wenn sich die Leute schon kennen, beobachte ich oft auch, wer wird jetzt angeschaut, wer redet. Das sind ja auch wie so ein bisschen implizite Gruppenregeln, die sich etabliert haben. Und dann merkt man auch so gewisse vielleicht Statusgefälle oder so ein bisschen, wer jetzt mehr Führungsperson ist. Oder wer sich einfach allgemein mehr den Raum nimmt. So Sachen kann man ja schon auch lesen.
Ja, mega gut. Vor allem besonders bei Gruppen, die sich schon länger kennen. Also eben so, wenn wir so For-Business-Aufträge machen und es kommt ein Team von Leuten, die schon seit Jahren zusammenarbeiten, dann kannst du das mega stark beobachten. Und merkst auch so ein bisschen, wer ist so ein bisschen der Leader-Typ, wer ist so ein bisschen Gefolgschaft. Da sind wir schon bei einem spannenden Modell nach Raoul Schindler, wo es um Klangdynamik geht. Genau.
Willst du das gerade erläutern?
Hey, ich kann das sehr gerne erläutern. Ich glaube, das ist ein Modell, das relativ viele kennen, aber vielleicht nicht unter dem Namen. Die meisten kennen den Ausdruck das Alpha-Tierli. Und der Raoul Schindler hat mit dem Rangdynamikmodell versucht aufzuzeigen, wie so eine Gruppe quasi sich formieren kann. Man sieht das ja auch so bei Wolfsrudel. Es gibt so ein Alpha-Mensch. Das ist der Mensch, der quasi alle anderen folgen. Alle anderen sind Gammas. Also die stehen so gegenüber. Und interessant noch bei diesem Modell ist, Alpha-Tierli kann man sich nicht selber auswählen, sondern man wird zum Alpha. Das heisst, wenn die Gruppe so zusammenkommt und merkt, dass eine Person die Fähigkeit besitzt, richtet man sich automatisch so nach dem Alpha. Und dann gibt es so ein bisschen den Widersacher vom Alpha, quasi so den Quertreiber, das ist der Omega. Das sind so Personen, die so ein bisschen Sachen hinterfragen tun oder so eine andere Meinung haben. Und die sind genauso wichtig, so in diesem Rangdynamikmodell. Und dann gibt es neben Alpha den Beta. Das ist so ein bisschen der neutrale Experte oder Expertin, die so Tipps dazu gibt, aber nicht überbordet. Und wenn du so eine Gruppe anschaust, merkst du eben ziemlich schnell, wer hat die Alpha-Rolle gerade eingenommen, weil sich die Gruppe nach dem richtet. Und oft auch erkennst du ziemlich schnell so den Quertreiber, den Omega, der dann irgendwie Sachen hinterfragt oder sagt, hey, ich bin da im Fall völlig anderer Meinung. Also, ob du auch so Beobachtungen gemacht hast.
Ja, total. Und ich denke, es ist mega gut, um das zu hören, weil dann kann man es auch eben wahrnehmen und vielleicht auch bewusst steuern. Über das können wir nachher dann nur reden. Mhm. Aber ich denke auch, jede Rolle hat ja ihre Legitimation auch, oder? In dem ganzen Gruppengebilde rein.
Ja, und auch die Gruppe sucht das ja auch. Das ist etwas, was ich wahrgenommen habe in all diesen Jahren, Kursleitung oder im sozialen Bereich. Dass sie sich danach sehnen, dass jemand wie so den Lead übernimmt und die Gruppe folgt dem. Und ich glaube, da muss man auch einen Unterschied machen. Eben, jetzt haben wir geredet von einer Gruppe von Leuten, die sich kennen, die zusammenarbeiten. Dort verhält es sich ein bisschen anders als so in meiner sozialen Arbeit, die ich gemacht habe. Vor allem mit der Berufsintegration mit Jugendlichen, wo es so Untergruppierungen gegeben hat. Also sie hocken zwar im Schulzimmer zusammen, sie sehen sich aber nicht als gesamte Gruppe, sondern innerhalb von dem Schulzimmer haben wir etwa so 3 oder 4 Gruppierungen. So ein bisschen die Coolen miteinander und so ein bisschen die Leute, die finden, so, ja, nein, die sind mir ein bisschen zu wild und so weiter. So plakativ gesagt, so die wollen studieren, was auch immer. Es gibt ja etliche so Beschreibungen für so Gruppen. Und dort merkst du, dass innerhalb von diesen Untergruppen wirklich so den Leader gibt, wo die Leute, wenn er einen Witz macht oder irgendwie sich dagegen anlehnt, mir gegenüber, dass nachher die ganze Gruppe quasi seiner Meinung sind. Und dann so die Gegengruppe, wo dann auch wieder der Leader oder so das Alpha sich gemeldet und eine andere Meinung hat. Oft hat man so das Gefühl, wenn man Kursleiter oder Lehrperson ist, ist man automatisch Alpha, aber das ist nicht der Fall. Nein.
Mm-mm. Merke ich an meinen eigenen Jugendworkshops. Mhm. Also es ist nochmal ganz anderes Arbeiten mit ihnen. Mhm. Und eben auch das Versuchen, die Alphas am Anfang ja wirklich auch so auf seiner Seite zu haben.
Ja, da hast du jetzt gerade eine schöne Erkenntnis gehabt, weil das wird auch so empfohlen. Also wenn du merkst, dass du hast einen Alpha, der sehr viel Kontrolle kann übernehmen kann, dass du diese Person zu deiner rechten Hand machst und auch so eine Rolle, eine wichtige Rolle ist oder eine Aufgabe. Und das hilft mega, weil dann folgt nämlich auch die ganze Gruppe, dann kann sie auch wiederum dir.
Was ist denn, wenn es in einer Gruppe so individuelle Bedürfnisse gibt und die stoßen dann auf die gesetzten Ziele von mir als Kursleitung? Ich habe zum Beispiel den Auftrag, einen Workshop für ein Team zu machen mit dem Fokus Business Storytelling. Das ist auch mit der Kundin so abgemacht. Und dann während dem Workshop wird eine Teilnehmerin, wie sie in dem Moment entsteht, wird sie darüber reden, dass sie in Sitzungen nie gehört hat. Was ja dann meinem Ziel widerspricht in dem Moment, aber halt vielleicht jetzt gerade in dem Moment wichtig wäre, um denen ein bisschen Raum zu geben. Wie siehst du das? Also was ist da wichtig zum Wissen und was für Modelle aus der Psychologie gibt es da dazu?
Okay. Wichtig am Anfang ist ja schon mal zu wissen, es gibt gesetzte, bekannte, also öffentliche Ziele von dir, wo du entweder kommunizierst oder bei mir zum Beispiel in einer Kursausschreibung auch schreibst auf der Homepage, hey, das lernst du bei uns. Das Thema dort ist oft, dass wir ja so ein bisschen in eine Gruppe eingehen, wir fangen einfach mal an, aber ganz Lernziel nicht bekannt. Um was geht es heute? Und ich glaube, das ist schon mal ein wichtiger Punkt, dass die Leute schon mal wissen, okay, um das geht es und das werden wir heute abarbeiten. So klassisch wie eine PowerPoint-Präsentation, wo du zuerst eine Übersicht siehst. Das ist das Thema und es kommen 55 Folien heute. Dann gibt es aber auch von dir nicht öffentliche gesetzte Ziele. Sachen, die du dir erhoffst oder die du gerne möchtest machen, dass die Gruppe produktiv ist, in einem Impro-Kurs zum Beispiel, dass sie zusammenspielen, dass sie aufeinander zuhören, wo du vielleicht nicht öffentlich machst, aber dass es so ein Ziel ist von dir, das du im Prozess, im Verlauf des Kurs möchtest erreichen. Der Unterschied ist schon mal wichtig. Die mal setzen, also entweder sichtbar machen und solche, die du nicht sichtbar machst, vielleicht dann auch mal okay lassen. Also, dann nimmst du dann halt einmal den Fokus. Ich muss jetzt aber auch gleich wieder ein bisschen ausholen. Es gibt nämlich auch von Seiten Teilnehmer öffentlich sichtbare Ziele, wo er oder sie sich setzt. Also wenn du Erwartungen abholst, zum Beispiel am Anfang des Kurses, oder warum bist du da, ist ja oft auch so eine Frage. Du hörst schon mal, was möchte die Person erreichen? Oder im Arbeitskontext fragst du meistens eine Führungsperson, um was soll es gehen in diesem Kurs. Dort, was wir nicht steuern können, ist oft, wird das dann auch am Team mitteilt. Also eine Führungsposition, die findet, hey, mega cool, ich habe einen For-Business-Kurs organisiert und heute lassen wir uns auf eine Überraschung ein. Und die Teilnehmer stehen da und wissen gar nicht, um was es geht. Und dort auch wiederum gibt es individuelle Bedürfnisse von jedem einzelnen Teilnehmer, die nicht sichtbar sind. Zum Beispiel jemand, der findet, ich muss alle Stunde eins rauchen. Oder ich möchte auf die Toilette gehen, ich brauche einen Moment zum Aufschreiben, wo er oder sie nicht mitteilt und dann sie so ein bisschen in Knatsch kommt oder so in Konflikt ein. Das ist sicher mal etwas, was wichtig ist. Also das sind sogenannte Zieltypen. Und was auch helfen kann, ist, ich glaube, so im For-Business-Bereich, wahrscheinlich machst du das eher weniger, aber so in einem Kurs, der länger geht, oder wenn du so einen For-Business-Auftrag, der so ein bisschen mehrere Tage geht, könntest du auch ein Contracting machen. Also direkt anfragen, was sind so ein bisschen unsere Regeln, unsere Umgangsformen, wie wollen wir miteinander umgehen, was möchten wir für Ziel erreichen, wie möchten wir sie erreichen. Und dass sie das erarbeitet in Zusammenarbeit mit dir. Du kannst dann natürlich auch deine Inputs liefern, was ist dir noch wichtig, was sind gesetzte Regeln, hey, kein Alkohol vor dem Kurs und so weiter. Und dass man sich dann darauf einigt. Und was dort passieren kann, interessant, dass du das erwähnt hast, ist ein sogenannter impliziter Gruppenvertrag, der entsteht. Also Sachen, die wir öffentlich angesprochen haben, ist das eine, aber plötzlich verändert sich vielleicht das Bedürfnis oder bei irgendjemandem ploppt dann etwas auf und findet, hey, das ist im Fall auch mega spannend, ich möchte das jetzt eigentlich genauer anschauen, weil das Vier-Ohren-Modell von Schulz von Thun kenne ich schon, wollte ich nicht nochmal hören, etc. Und das kann man so in vier Takte beschreiben. Also, wenn man so in einer Kursgruppe ist, dass plötzlich eine Variation auftritt, also jemand, der von dem Lernziel wegtritt, er weiss es vielleicht selber gerade nicht oder merkt in dem Moment, so, hey, ich habe gerade einen anderen Fokus, den ich gerne möchte legen. Dann kommt Amplifikation, der zweite Takt, das wird verstärkt. Die Person merkt auch, oh Mist, die ganze Gruppe folgt jetzt deinem Lernziel, aber ich habe jetzt eigentlich noch ein individuelles Bedürfnis, das ich eigentlich möchte verfolgen. Und dann kommt so der Prozess in der Gruppe von der Selektion oder auch von dir als Kursleiter. Ja, was mache ich jetzt damit? Lohne ich das jetzt zu? Machen wir es jetzt auf? Ist es jetzt eine Einzelperson? Wie kannst du das handhaben? Bis hin am Schluss zur Restabilisierung, also wo du dann einen gemeinsamen Nenner gefunden hast und dann wieder kannst weiterführen. Und das ist so ein ewiger Kreislauf, der immer wieder passiert in einem Kurs. Ich glaube, wenn du dir das bewusst bist, das wird überall auftauchen. Und wichtig ist auch vor allem hier zu wissen, eine Gruppe ist auch erst arbeitsfähig, wenn es so eine Struktur vorliegt. Also, dass man die Möglichkeit hat, seine Bedürfnisse mitzuteilen, dass du deine Lernziele bekannt gibst und so weiter. Was brauche ich von mir selber? Was brauche ich von der Gruppe? Damit sie ihre Ziele erreichen können.
Hey, danke vielmals. Um es nochmal zusammenzufassen, eben, es gibt die öffentlichen und nicht öffentlichen Ziele, sowohl von mir als Kursleitung, als auch von den Teilnehmenden. Dann auch noch die Frage, wie wird es von der initiierenden Person dann als Team weiter gesagt? Dann es gibt das Contracting, das ich könnte machen, wenn ich mehrere Tag haben mit dieser Gruppe, wo man wirklich zusammen sich abstimmt, über was wollen wir wie erreichen in dem Kurs. Es gibt einen Gruppenvertrag, so einen impliziten, der gemacht wird, wo einem wieder verschiedene Phasen durchläuft, wo man so als Kreislauf kann verstehen. Und es gibt das, hey, habe ich auch die Möglichkeit und kann Sachen aussprechen währenddessen, die aufploppen, oder? Also fühle ich mich auch so in einem Safe Space rein.
Mhm. Oder auch die Möglichkeit, ich meine, ich finde das ja immer so dankbare Momente, wenn du merkst, jemand kommt plötzlich mit einem anderen Thema. Das ist, glaube ich, auch immer ein Zeichen dafür, zu sehen, da ist, glaube ich, ein individuelles Bedürfnis herum, das jetzt nicht konform ist mit der ganzen Gruppe. Aber die Person hat sich getraut, das auszusprechen und dann damit umzugehen und das anzuschauen.
Ich hatte auch etwas spannend bei meinem letzten Kursabend, den ich unterrichtet habe, wo es dann darum gegangen ist, über ein Thema, das für auf der Bühne gewählt wurde, zum Spielen, wo sich die eine Teilnehmerin dann nicht wohl gefühlt hat mit dem Thema. Und sie hat sich dann auch getraut, um das anzusprechen in der Gruppe. Und wir haben dann 5 Minuten uns genommen, um darüber zu reden, weil ich gefunden habe, es ist für alle wichtig, was passiert in so einem Moment und wie kann ich handlungsfähig bleiben. Und sie ist dann nach dem Kurs noch zu mir gekommen und hat sich entschuldigt, weil sie ihr dann nicht mehr recht war, weil sie das Gefühl hat, sie hat jetzt zu viel Raum genommen. Und ich habe gesagt, hey, aber du hast gesehen, so viele andere Leute haben genickt und haben auch so Themen. Und sonst hätte ich dem ja auch nicht den Raum gegeben in dem Moment, wenn ich nicht gemerkt hätte, hey, es ist jetzt aber auch ein Bedürfnis, wo der Wert hat, dass man jetzt auch der Gruppe das bespricht miteinander.
Mhm. Und ich glaube, wir haben einen wesentlichen Vorteil in unserem Impro-Kurs, auch stetig flexibel zu sein und das Lernziel vielleicht anpassen. Aber dann wäre es auch wichtig, das anzusprechen. Das habe ich auch oft in meinen Kursen, wo ich dann wie merke, hey, heute habe ich eigentlich gerade 2, 3 andere Ziele gehabt, aber ich merke, jetzt wird gerade das Thema grösser. Komm, lass uns mal darauf schauen. Und dann so quasi von meinem Weg abweichen, der jetzt zum Beispiel im Schulkontext schlechter möglich ist. Oder so auch in meiner sozialen Arbeit, die ich hatte. Es geht heute um Wohnungssuche und was heisst ein Mietvertrag etc. Und plötzlich möchte jemand über Sinn von Kapitalismus etc. reden, wo ich wie merke, hey, das geht jetzt gerade nicht. Aber ich nehme das mit meiner Ja-und-Haltung an und habe gefunden, hey, also wenn uns das wirklich interessiert, dann mache ich mal eine Unterrichtseinheit zu diesem Thema. Aber das passt jetzt heute gerade nicht ein oder das würde jetzt quasi unser Ziel verfehlen. Das war ja dann eine bewusste Entscheidung von mir.
Etwas, was bei mir aufgeploppt ist, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einer Gruppe arbeite und ich übergebe die jemandem während meiner Ferien. Bei mir ist es zum Beispiel, hey, ich habe einen Impro-Kurs und ich sage mal, Tiara vertritt mich und ich versuche dann trotzdem für sie die Gruppe zu erfassen in Wörter, um mir wie zu sagen, hey, die Tendenzen sind um. Und weiss, dass ich in einem Individuum nicht gerecht werden kann mit dem. Oder dass es nie auf alle zutrifft. Oder ich sage vielleicht sogar etwas zu einzelnen Teilnehmern. Und mit dem beeinflusse ich ja Tiara in dem Moment auch wieder, wenn sie für mich die Gruppe übernimmt.
Absolut. Und jetzt würde man ein bisschen vorgreifen, weil da können wir gerne im späteren Punkt darüber reden. Was bedeutet denn auch Wahrnehmung? Oder was ist deine eigene Wahrnehmung und wie kannst du die beeinflussen? Ich mache ein Beispiel aus meinem Arbeitskontext im Sozialen. Wir können ja Dokumente über, was sind Stellensuchende, erwachsene Leute oder Jugendliche, die Lehrstellen suchen. Und in den Dokumenten, die wir damals bekommen haben, oder die Akten, sind zum Teil wirklich so Verhaltensweisen auch notiert worden. Wie kooperativ ist der Teilnehmende gewesen bisher? Was sind so Hypothesen, warum es also nicht geklappt hat, etc. Und ich habe irgendwann bemerkt, dass ich mich sehr stark beeinflussen von diesen Informationen. Jemand, der nie kooperativ ist, etc. Ja, wenn dann nachher die Person plötzlich in meiner Klasse ist oder in meiner Gruppe, dann beobachte ich das ja erst recht. Das ist wie das Phänomen, wo ich sage, es gibt keine gelben Autos, die rumfahren und dann läufst du die Straße aus und du siehst ständig gelbe Autos. Und das sind so Vorinformationen, die dich dann beeinflussen quasi in der Wahrnehmung. Und ich bin eher dagegen. Ich finde eher, also ich habe das dann auch gesagt gemacht, ich habe die Akten nicht von Anfang an gelesen, sondern ich habe zuerst 2 Wochen immer, das war so meine Regel, 2 Wochen gewartet, die Person selber kennengelernt und nachher die Akten angeschaut. Und dann manchmal wie so Übereinstimmungen gefunden und gemerkt, ah ja, ich sehe auch, ist nicht kooperativ. Oder völlig das Gegenteil, ich habe dann Stärken entdeckt, die andere vielleicht nicht gesehen haben.
Dann werde ich jetzt mit dir zum nächsten, du streckst den Finger.
Ja, ich strecke den Finger. Du hast mich nämlich noch gefragt nach einem Modell, so in der Gruppe.
Ah ja, genau.
Es gibt etliche Modelle. Einen ist mir noch eingefallen, wo immer mega wichtig ist, finde ich, ist auch aus der Psychologie, und zwar der gruppendynamische Raum, der entsteht, wenn so eine Gruppe zusammenkommt. Das ist vor allem so ein Anfang von Gruppen. Das Modell oder der gruppendynamische Raum zeigt auf, welche Leistung jede Einzelne erbringen muss. Und das sind so 3 Teile. Zum einen ist wie so, wenn du in eine neue Gruppe gehst, bist du ja meistens einfach so ein bisschen am Abchecken, wie fest bin ich jetzt so im Kern drin oder wie weit aussen bin ich? Also Zugehörigkeit, das ist so in der Bildung der Gruppe ein wichtiger Teil. Oder wie weit weg bin ich vom Kern? Und das merkst du am besten, wenn du zum Beispiel einen neuen Job annimmst, ist mir auch so gegangen, und ich bin an und für sich dann ins Kernteam gekommen bin, wie so zu merken, okay, ich bin im Moment mega weit entfernt und ich möchte so ein bisschen mehr in den Kern reinkommen. Ihr habt eure Insiders etc. Und dann gibt es auch der zweite Teil, also Nähe oder Intimität, kann man beschreiben, ja, wie viel intime Themen oder so auf der Beziehungsebene ist erlaubt in dieser Gruppe. Redet man jetzt über seine Krankheiten offen oder über seine Beziehung etc.? Und ich glaube, du hast auch sicher unterschiedliche Beobachtungen gemacht. Also ich zumindest, so je nachdem, wo ich gearbeitet habe, hat man so mehr oder weniger darüber geredet. Und dort sind auch wichtig, so Ritual zu haben, oder? Sodass die gemacht werden. Das merken wir auch bei uns in der Kursgruppe. So, am Anfang macht man immer ein Check-in oder zum Ausstieg macht man immer das gleiche Spiel. Die Rituale sind wichtig. Und der dritte Punkt im gruppendynamischen Raum ist das Thema Macht und Einfluss. Also eben, da sind wir bei dem Thema Hierarchie, wo stufe ich mich quasi ein? Bin ich jetzt eben Alpha? Werde ich als Alpha wahrgenommen? Bin ich Omega? Etc. Und das ist auch etwas, was ständig passiert in einer Gruppe. Und das ist auch so spannend zu sehen, dass du dort so ein bisschen Regler hast, wo du kannst daran steuern kannst, als Einzelperson, wenn du in eine Gruppe hingehst. Wie viel möchtest du dich dort jeweils eingeben?
Ritual werden ja dann auch von der Gruppe eingefordert. Wenn ich als Kursleiterin vergesse, mit meiner Gruppe am Schluss das Checkout zu machen, dann sagen sie dann schon so, hallo!
Ja, genau. Und nochmal ein Modell, wenn ich dir das auch gerade erzählen darf.
Sehr gerne.
Gut. Ein Modell, das mir sehr, sehr präsent geblieben ist, seit ich es kenne, ist der Entwicklungsverlauf von Gruppen nach Tuckmann. Vor allem bei unseren Impro-Kurs passiert das. Also jetzt gehen wir so ein bisschen weg von dem Thema, du hast vorhin gesagt, von Business-Gruppen, Leute, die sich lange kennen. Sondern wir haben ja eher Gruppen, die zusammenkommen für den Impro-Kurs. Die ganze Gruppe macht einen Prozess durch. Und das ist so in 4 Phasen, beziehungsweise 5. Zuerst kommt die Forming-Phase, also sie finden sich zusammen. Eben, tun sich so abchecken hin und her, das merkst du auch oft, so beobachten kannst du das mit, es gibt auch so ein bisschen schüche Leute oder Leute, die so direkt in Kontakt kommen etc. Also sie müssen sich mal so finden und auch so ein bisschen gewissermaßen akzeptieren, okay, das ist unsere Gruppe. Was dann passiert, ist ein sehr spannendes Phänomen und zwar die Storming-Phase. So dann, wenn eben einzelne Bedürfnisse aufkommen, die so gegen Gruppen gehen, das haben wir vorher schon erklärt. Storming-Phase heisst nicht zwingend Konflikt, also so, dass sie streiten miteinander, sondern so gewisse Verhaltensweise von der Gruppe. Da möchte ich dich nachher gerne etwas dazu fragen. Erst nach dieser Storming-Phase, wenn die überwunden ist, kommt die Norming-Phase. Also man findet sich wieder zusammen, man findet einen gemeinsamen Nenner, man hat das Commitment. Und erst dann kommt die letzte Phase, dann ist man in der Performing-Phase. Erst dann ist wirklich die Gruppe auch leistungsfähig. Und das übersieht man auch oft. Oder beziehungsweise man beobachtet es und dann pusht man noch mehr Input rein, aber vielleicht im falschen Moment. Und die 5. Phase, die ich so zögerlich erwähnt habe, ist quasi, wenn die Gruppe sich wieder auflöst, die auch mega wichtig ist, ist die Adjourning-Phase. Also wenn sie auseinandergehen, dass man dort einen Moment gibt, um Gruppe, dass sie sich verlassen können, dass sie sich verabschieden können etc. Sie haben ja schon eine Bindung aufgebaut in den 8 oder 10 Wochen, wo man so einen Kurs gibt.
Wie meinst du, oder hast du ein Beispiel, wenn man dort im falschen Moment pusht? Also wäre es besser, in der Performing-Phase nicht zu pushen?
Mal in der Performing-Phase kannst du ja. Aber oft, was euch passiert...
Vorher noch nicht.
Vorher, genau. Mm-hmm. Also sie sind sich eigentlich noch am Finden. Man gibt ihnen einen Moment Zeit, vielleicht zu wenig lang, um sich zu finden, so ein Groupmind aufzubauen. Und dann kommt man schon mit Inhalt. Dann kommt man schon mit, und macht jetzt ein Game oder jetzt eine Yes-End-Übung etc. Aber sie sind eigentlich immer noch so ein bisschen beschäftigt mit, wo befinde ich mich gerade in der Gruppe. Und ich glaube, dort ist es so wichtig, wie auch die Zeit zu lassen, den Raum zu lassen, so Kennenlernphase geben, viel Gruppenwechsel, also wenig im Plenum reden, sondern wirklich mega oft so Gruppen arbeiten lassen, in Kleingruppen, in Grossgruppen etc., dass man die Variation hat und die Möglichkeit auch gibt. Und was ich oft beobachte, ist es so, in der Storming-Phase, dort ist die Gruppe nicht leistungsfähig. Dort sind sie gerade mit dem Thema beschäftigt. Komm, ich eröffne jetzt gerade die Frage. Corinne, hast du in einem Kurs auch schon so Phasen gehabt oder so Beobachtungen, wo du gefunden hast, irgendwie ein Kursteilnehmer oder mehrere Personen verhalten sich komisch? Hast du so Beispiele, so am Anfang des Kurses?
Ja, da fällt mir mehr aus dem Business-Kontext ein Beispiel ein. Und zwar so Stichwort kommentieren. Dass ich erlebe, über das werden wir auch noch reden, aber ich glaube, es hat viel mit Schutzmechanismus zu tun, sich nicht wieder darauf einlassen, eben auch sich noch nicht wohlfühlen. Wahrscheinlich ist immer noch die, eben die Forming- und Storming-Phase dann.
Ja.
Und man will sich Blödsinn nicht geben und dann bleibt man im Schutz rein und kommentiert Sachen. Vielleicht Sachen, die angeleitet werden oder die andere machen. Es ist ja so, ah, bei uns ist halt der Ton so, wir tun einander halt ein bisschen teasen. Das kreiert in dem Moment nicht einen sicheren Rahmen für alle, um sich darauf einzulassen und um dann in die nächsten Phasen zu gehen.
Ja, richtig. Und da gibt es ganz viele so Beobachtungen, die man machen kann. Also ich kann so zwei, drei andere Beispiele bringen. So, sind das so Symptome, die sie so erkennbar machen? Also der Widerstand quasi in diesem Kurs innen. Leute, die eben mit «Ja, aber» kommen, oder «Ja, aber», das kann man, ich hatte auch mal einen Kursteilnehmer, da haben wir eine Übung gemacht. Und da habe ich gesagt, ja, vergessen nicht, sich freuen, wenn man scheitern tut. Ich habe einiges gefunden, ja, aber, wenn ich beim Arzt bin und er operiert mir das falsche Bein, dann freue ich mich auch nicht und sage «Ja, und». Ich sage «Ja, klar, okay». Und das ist so ein Moment, wo du merkst, okay, da ist jetzt gerade irgendwie ein Thema bei den Teilnehmenden. Oder es gibt Leute, die so dich mit Fragen plötzlich löchern. Du kommst gar nicht mehr vorwärts zum Thema und es kommen so Fragen nach Fragen. Oder es gibt einen Klassenclown, ist auch so ein Symptom, das man sehen kann. Oder das Gegenteil, Leute, die ein bisschen aggressiv werden und, so, und gegen dich so ein bisschen pushen und finden, ja, das ist doch ein Zeichen und hin und her. Leute, die sich zurückziehen oder plötzlich auch am Kurs, also das beobachte ich bei mehreren Übungen, oder finden so, hey, ja, nächste Woche, oder so kurzfristig sagen sie ab, sagen die, hey, ich mag im Fall heute nicht, das war eine mega strenge Woche gewesen, etc. Und ich kann mich auch mega schade finden. Das nur so als paar Beispiele, ist mega wichtig zu erkennen, okay, das könnte jetzt gerade so eine Storming-Phase sein, weil vielleicht ein Lernziel oder ein Bedürfnis von einem für zum Erreichen von dem Ziel jetzt nicht gerade stimmig ist. Es ist recht eine komplexe Sache, die Storming-Phase. Ich glaube, wichtig zu wissen ist, Storming heisst nicht, sie streiten miteinander, sondern die grösste Beobachtung, die ich dort auch mache, sie lehnen sich ein bisschen quasi gegen den Kursleiter auf. Darf ich schnell einen Ausflug machen, hier gerade zu meiner Weiterbildung, die ich besucht habe. Ich habe ja auch so einen Gruppendynamik-Kurs besucht, 4 Wochen lang. Und dort ist es auch so darum gegangen, also wir haben so quasi Lernziel ausser an einem Ort. Ich weiß nicht mal genau, wie die Phase geheissen hat. Also wir hatten einen Stundenplan, wir haben gewusst, wenn, wie, wo. Und das war so eine Gruppensitzungsphase von 2 Stunden zum Teil. Was einfach geheissen hat, die Regeln ist, ihr müsst im Moment sein, im Jetzt. Hat mega gut gepasst zu der Impro. Und er als Kursleiter interveniert nur, wenn wir nicht mehr im Moment sind, also nicht mehr präsent sind und im Hier und Jetzt. Und dann haben wir auch so irgendwie, sind wir 2 Stunden hingehockt und gefunden, so, ja, was machen wir jetzt mit dieser Zeit? Und haben ihn gefragt, er gesagt, ja, die zweite Regel ist, er beantwortet keine Fragen. Er ist nicht da. Und das habe ich ganz schräg gefunden, das haben wir jeden Tag gehabt. Und dort ist mir so das extrem aufgefallen, die Phase, oder das ist so erlebbar gemacht worden, wie wir zuerst so als Gruppe. Wir haben automatisch angefangen, über uns zu reden und hey, stell dich mal vor und so. Wir haben gefunden, so, ja, wir haben 2 Stunden Zeit, was machen wir da? Und dann zweiten Tag ist so die Phase gekommen und gemerkt, was ist das eigentlich für ein, Entschuldigung, was ist das für ein Scheissdreck? Wir hocken da, die Zeit könnte ich anders brauchen, ich könnte E-Mails schreiben und so. Wir haben das angefangen gegen den Kursleiter aufzulehnen. Jemand hat sogar vorgeschlagen, komm, ich spreche ihn nach dieser 2 Stunden an und sage, was soll das eigentlich, das macht keinen Sinn, er soll uns klar sagen, was wir da machen müssen, etc. Seine Antwort war, meine Aufgabe ist, keine Fragen zu beantworten und euch im Hier und Jetzt zu transportieren. Und dort war meine Erkenntnis, wir haben nicht einmal Streit untereinander, sondern wir haben uns gegen den Kursleiter aufgelehnt und gegen den Kurs selber, was das für ein Zeichen ist. Und erst als wir uns dann nachher wieder gefunden haben und gemerkt haben, gut, hey, komm, lass uns die Zeit irgendwie sinnvoll zu nutzen. Wir haben über andere Themen geredet, es sind mega spannende, intime Themen auch aufgetaucht. Sind wir in dieser Norming-Phase gewesen, beziehungsweise in die Performing-Phase gekommen. Wir haben die beste Zeit gefunden, die wir jemals hatten. Ich habe mega schlechtes Gewissen im Nachhinein, dass ich auch so schlecht über den Kursleiter geredet habe. So hinter seinem Rücken und gefunden, was ist das für ein Zeichen? Und man hockt 2 Stunden hier zusammen und so. Und das ist bewusst so kreiert worden in dem Kurs.
Ja, und ich glaube, es ist ja das beste Learning überhaupt, oder? Also auch, dass du jetzt ein schlechtes Gewissen hast.
Ja.
Also es hat ja genau so passiert, sonst hättest du nicht die grosse Erkenntnis gehabt.
Ja. Und auch zu erkennen, innerhalb dieser Gruppe, wie so Phasen können ablaufen können. Und das beobachte ich seither immer wieder bei anderen extrem. Oder mir fällt es schneller auf, wenn sich plötzlich jemand gegen mich auflehnt in einem Kurs. Innen. Und dann merkst du so, es liegt im Fall nicht an mir, sondern es liegt gerade im Prozess an der Gruppe, dass sie jetzt in dieser Storming-Phase sind und sich gegen mich oder gegen den Kurs auflehnen.
Total. Ich kann auch ein Beispiel noch, wenn dann plötzlich, das war aber auch eine schwierige Übung gewesen. Ist auch ein Beispiel, wo das reinfällt, oder? Dass man mehr sucht an die Übung, ist geschuldet, oder es ist halt schwierig, oder es ist halt auch wieder Schutz dahinter, oder? Ja.
Oder auch so Kommentare habe ich auch schon gehabt. Ich habe gemeint, das sind alles unerfahrene Leute in diesem Kurs inne, aber das sind ja alles mega professionelle Theaterleute. Und ich fand, also, nein, das sind alles, also wenn du quasi geredet hast mit der Person, hast du gemerkt, die sind alle gekommen, weil sie einfach einen Improkurs besuchen. Die eine Person war felsenfest überzeugt gewesen, hey, ich glaube, ich bin im falschen Kurs. Ich kann das machen zum Spass und alle sind so gut. Sich so in den Schatten stellen.
Jetzt, ihr merkt, es wird ein längerer Podcast. Und wir haben ja auch eine Art Contracting mit euch gemacht am Anfang, wo ich erzählt habe, was so die Häppchen sind, die mich servieren. Wir haben jetzt angeschaut, hey, was heisst Gruppendynamik, wie entsteht es. Wir sind auf verschiedene Phänomene eingegangen, haben Modelle angeschaut, die Gruppen dynamische Prozesse beschreiben. Jetzt ist vielleicht Zeit, wo ihr kurz auf Pause drückt, euch ein Wasser holen geht, einen Kaffee, bevor wir dann in den zweiten Teil eingehen oder respektive den Teil, wo wir den Konflikt anschauen und dann aber auch gezielt euch Interventionen mitgeben, die ihr könnt machen könnt, zum Gruppenverhalten beeinflussen. Ja, und wir machen einfach weiter. Oder willst du auch einen Kaffee? Ein Wasser, okay. Wir drücken auch auf Stopp. Ja, wir sind wieder zurück und Sali hat mir jetzt auch gerade kurz in der Pause gesagt, wie fest ihm eigentlich die Weiterbildung eingefahren ist im Nachhinein, auch jetzt, wenn er wieder daran denkt und dass sie dort in Sachen reingeworfen sind und erst nachher dann das Modell dazu bekommen haben und selber gemerkt, dort sind wir gerade in dieser Gruppenphase gewesen und dort gerade im Storming.
Hey, extrem. Und ich würde, glaube ich, sagen, jeder Mensch müsste eigentlich so einen Kurs mal besucht haben, weil es gibt einem so viel 20s fallen runter in dem Moment. Und du verstehst plötzlich so viel, wie so Gruppendynamik überhaupt funktioniert.
Also ich bin jetzt auch Feuer und Flamme, um den Kurs zu machen. Und wir werden euch dann sicher auch in den Shownotes verlinken. Jetzt, wir haben gesagt, wir gehen jetzt zum nächsten Thema, nämlich zu den Konflikt. Sali, wie entstehen denn Konflikt?
Hey Corinne, ich glaube, da tue ich am besten mal eine Definition vorlesen, die ich finde, in meinem Lehrmittel ist das sehr treffend zusammengefasst. Und zwar nach Bruno Rüttinger. Konflikte sind Spannungssituationen, in denen zwei oder mehrere Parteien, die voneinander abhängig sind, mit Nachdruck versuchen, anscheinend oder tatsächlich unvereinbare Handlungspläne zu verwirklichen und sich dabei der Gegnerschaft bewusst sind.
Sehr, sehr treffend. Und du hast jetzt wie gesagt, hey, sie sind scheinbar unvereinbar. Oh, das reimt sich sogar. Und ich habe mich jetzt auch gefragt, sind denn Konflikte immer schlecht? Man kann ja auch, also es braucht ja manchmal auch Spannung in einem Unternehmen.
Ich finde, Konflikte sind ja per se nicht schlecht. Sie decken ja einiges auf. Wie du jetzt gerade vorher entdeckt hast, sind unausgesprochene Sachen und man verhaltet sich dann auch entsprechend mit einem grossen Widerstand. Das ist dann spürbar in der Gruppe. Und dort so ein bisschen den Finger drauf zu haben und zu merken, okay, also ein Konflikt ist ja eine Chance, um etwas anzuschauen oder zu merken, gut, vielleicht ist etwas unklar definiert oder wir müssen jetzt Bedürfnisse wieder abholen.
Wann ist dann ein Konflikt destruktiv?
Es ist destruktiv, wenn es einfach persönlich wird und wenn es ignorierst quasi in der leitenden Funktion. Also man sollte es dann schon auch moderieren bzw. den Raum lassen. Es ist wie in der Storming-Phase vorher erklärt, dort wird sogar empfohlen, die bewusst zuzulassen. Also auch das zu fördern, quasi das nicht zu unterdrücken als Kursleiter, sondern dort den Raum geben, und damit die Gruppe die Phase durchmacht und dann eben wieder in die Normalisierung einkommt und kann leisten.
Total, und dort hast du ja vor unserer Pause schon so klassische Symptome beschrieben, oder, die auftreten können bei Widerstand. Ich denke eben, auch wie du sagst, es deckt auch sehr viel auf. Also ich hatte zum Beispiel auch schon in einem von Business-Seminar gehabt, dass jemand sich vehement geweigert hat, zum mitmachen. Einfach, weil es schon von Anfang an doof gefunden hat, habe ich gedacht.
Ja.
Oder? Das hat ja dann auch wieder Einfluss. Ich habe mich dann dort entschieden, das mal auf der Seite zu lassen, bei meinem Ziel zu bleiben, mich auf die anderen fokussieren, die mitzunehmen. Und tatsächlich ist er dann in der Pause auf mich zugekommen und es hat gar nicht mit dem Kurs selber zu tun gehabt, sondern dass bei ihm privat einfach gerade alles drunter und drüber läuft und er in dem Moment nicht die Ressourcen gehabt hat, um irgendwie sich können auf den Kurs einzulassen.
Und das ist auch mega spannend dann im Nachhinein, also jetzt zu bemerken, ich wäre jetzt wahrscheinlich vorschnell gewesen. Oder so, es ist vielleicht eine Typenfrage, die in deinem Kopf abgegangen ist. Ja, der Typ ist vielleicht so und tickt so etc. Im Nachhinein zu erkennen, hey, da hängen noch ganz viel hinten dran.
Wo ja sehr viel Widerstand raufkommen kann, ist, wenn Veränderungen anstehen.
Oh ja, dort sind sie sehr stark sichtbar, würde ich jetzt mal behaupten. Und zwar in Form von Abwehrhaltungen. Eben so, ich glaube, das beobachten wir sogar auch bei uns im Team zum Teil, wenn wir, es gibt eine grosse Veränderung. Und das sind ja so Phasen, die man ja auch so durchmacht. Ist auch so, man hat es so versucht, so in einem Modell oder so ein bisschen zu visualisieren. Und der erste Moment ist ja quasi so der Schock. Also kommt irgendetwas Neues, wie so, hey, wir müssen alle mehr Stunden leisten. Ich mache jetzt einmal etwas Fiktives. Wir müssen plötzlich, so, im nächsten Monat müssen alle 3 Stunden mehr arbeiten, pro Woche, etc. Da kommt so, der erste Moment ist so der Schock in der ganzen Gruppe. So ein bisschen der Unmut, die Verneinung. Versucht sich dagegen zu wehren oder sagt, ja, warum ist das überhaupt gekommen? Manchmal ist auch so das Phänomen, versucht, so einen Schuldigen zu finden. Ja, hat man das nicht anders können lösen etc. Und dann kommt der Widerstand, daraus resultierend. Und in den Modellen so schön visualisiert ist, dann kommt so eine kurze Phase, das finde ich noch einen schönen Ausdruck, Tal der Tränen. Also wo man sich dann dort unten befindet und merkt, wir können nichts dagegen machen, es ist alles erklärt worden, sachlich, hey, es führt kein Weg daran vorbei. Und wenn man diese Phase überwunden hat, dann kommt man so in die Anpassungsphase, man merkt so als Gruppe, okay, hey, wir müssen zusammenheben, wir müssen da durchgehen. Man probiert aus, was ja mega schön ist, oder wo man es ja auch erhofft von einem Team. Okay, komm, lass es uns probieren, 3 Stunden mitschaffen, etc. Und man erkennt das dann nachher, dass es möglich ist und man zeigt wieder volles Commitment. Und das ist so eine Berg- und Talfahrt, die man dann quasi macht. Und das also nicht zu sehen als, hey, jetzt ist das ganze Team gegen mich und jetzt verkrüche ich mich in dem Loch innen, sondern das wirklich so auch zu erkennen, also, hey, das ist ein ganz normaler Prozess, der passiert und das auch ein bisschen aushalten. Das finde ich extrem wichtig.
So das Tal der Tränen auszuhalten, ja. Im Wissen, es wird dann anders.
Ja. Oder dass ich dann dort bewusst in der leitenden Funktion so ein bisschen auch mit guten Informationen oder mit Daten auch etwas kann tun für das Team, dass sie gut dort durchkommen. Aber es passiert, ich kann es nicht verhindern. Du kannst noch so viele E-Mails vorher schreiben und eine Rede vorbereiten, 2 Stunden lang am Abend vorher. Wie kannst du es möglichst sachlich und ohne Emotionen oder so mit Verständnis erklären? Das Team wird sowieso einen Schock haben anhand der Information. Ja.
Wir helfen, Hypothesen aufzustellen, also Annahmen, wie man denkt, dass es dann wird.
Hey, nicht nur dort, sondern allgemein. Ich finde, Hypothesen ist auch so ein grosses Thema. Das Verhalten von jedem Einzelnen. Wie das Beispiel, das du vorher gesagt hast, mit dem Kursteilnehmer, der sich anders verhalten hat und du im Nachhinein erfahren hast, es ist ihm halt nicht so gut gegangen, ist es mega wichtig, auch nicht gerade vorschnell zu schiessen. Also wirklich auch breite Hypothesen aufstellen. Hat ja mega viel auch mit Wahrnehmung zu tun und Bewertung, dass man das so ein bisschen voneinander trennt. Es gibt so Einflüsse von Wahrnehmungen in einer Gruppe, die mega stark sein können. Ein Beispiel haben wir schon erklärt, wieso die Vorinformation. Mein Beispiel im Sozialen, wo ich die Akten nicht lese, weil wenn ich sie lese, bin ich auch beeinflusst und sehe nur die negativen Punkte, wenn die so beschrieben sind. Oder Wir haben Stereotypen, wo man dann plötzlich irgendwie das Gefühl hat, ja, nur weil die und die Typin hier im Schulzimmer hockt, wird sie sich so verhalten. Der sogenannte Halo-Effekt ist auch so etwas. Halo-Effekt kann man so am einfachsten erklären. Du bist eine Lehrperson, es wird eine Arbeit geschrieben von einem Schüler und er hat extrem viele Schreibfehler. Und automatisch kommst du dann das Gefühl über, oder es ist die Tendenz da, dass du nachher findest, ja, die Person ist inkompetent. Also der ganze Inhalt wird dann nachher auch schlechter bewertet als jemand, der das fehlerfrei schreibt. Der Effekt ist da. Gleiches Beispiel ist, jemand ist unordentlich, dann denkst du, ah, die ist wahrscheinlich faul. Reihenfolgeeffekt ist zum Beispiel auch so eine spannende These, die ja zeigt, wenn du jemanden hast, wo du, also wenn du jemanden bewerten musst, oder du siehst eine Szene bei unserem Impro-Kurs, oder wie jemand etwas Gutes macht, dass je nachdem, in welcher Reihenfolge du bist, also wenn vorher jemand schlechter performt oder umgekehrt, mega gut performt, und die andere Person, also die gleiche Aufgabe, anders oder eben schlechter performt, du fährst schon an bewerten. Ich merke auch, es ist mega schwierig zu erklären, weil ich immer versuche, ohne Bewertung das zu erklären. Du fährst automatisch an bewerten. Der Teilnehmer so, weil du die Leistung vorher gesehen hast, fährst du an vergleichen, du hast einen Referenzwert. Und von dem wegzukommen und zu sagen, gut, ich sehe das nur so als sachlich oder vielleicht entdecke ich andere Stärke bei dieser Person. Die Szene ist vielleicht nicht gut gelaufen, aber dafür ist die Figur mega stark gespielt worden, etc. Also darum finde ich auch so, die Wahrnehmung ist schon mal das A und das O, das so von der Bewertung wegzunehmen. Und dann Hypothesen aufstellen. Sich dann fragen, okay, der Teilnehmer ist gerade mühsam. Was könnte der Grund sein? Und dann das möglichst breit aufstellen. Okay, er hat vielleicht Stau heute Morgen und ist ein bisschen genervt, weil er sonst immer eine Viertelstunde früher kommt und heute ist er 5 Minuten zu spät gekommen. Er ärgert sich über sich selber. Hypothese, vielleicht familiäres Umfeld, funktioniert etwas nicht so wie geplant. Vielleicht ist die Person auch gerade krank und kämpft gerade mit Medikamenten, Intus etc., dass die Person das Wochenende durchstehen kann und spricht das nicht aus. Das meine ich so mit Hypothesen, sodass sich mal fragen, was könnte alles für Gründe sein, ohne dass man so in den Effekt reinrutscht, quasi wie Stereotyp. Ja, wahrscheinlich ist es einer, der immer mühsam ist. Oder, der hat auch schon so viel geredet. Ja, wahrscheinlich ist er ein Klugscheisser, bös gesagt.
Ja, weil wenn man die Annahme trifft, das ist also die selbsterfüllende Prophezeiung, auch das Phänomen, dann sieht man auch nur noch Hinweise, die die eigene Annahme bestärken und bestätigen.
Ja, weil du auch den Fokus darauf setzt. Und du nimmst ja auch ständig wahr, immer und jederzeit, vor allem am Anfang der Gruppe, passiert das uns oft gern, dass man schnell anfängt zu werten schon. Und du brauchst schon einen Moment Zeit, um eine Person wirklich kennenzulernen oder unter unterschiedliche Aspekte oder Faktoren, die mitspielen. Vielleicht hat er einfach schlecht geschlafen heute und eine Woche darauf ist das ganz ein anderer Mensch und du erkennst die Person nicht mehr wieder. Das finde ich extrem wichtig bei dem. Und das habe ich in der gewaltfreien Kommunikation gelernt. Auch wirklich so das Wahrnehmen, Trennen von einer Bewertung. Ich komme vielleicht gerne gerade noch mal mit einem Beispiel.
Sehr gerne.
In der Weiterbildung, die ich hatte, im SWEP, eben bei dem Gruppendynamikkurs, war auch ein Teil, da haben wir so eine Geschichte vorgelegt bekommen. Wir mussten sie vorlesen. Genau, es war schriftlich. Ich weiß nicht mehr, ob ich das Ganze so zusammenbekomme, aber so ungefähr ist es so darum gegangen. Bildlich vorgestellt, es hockt ein Mann auf einem Thron, rundum weitere Männer. Und es kommt eine Frau rein und verbeugt sich vor ihm oder geht auf die Knie, wäscht ihm die Füße, wäscht ihm die Hände. Er schaut sie nie an. Sie macht zweimal eine Runde, quasi zeigt sich von allen Seiten, verlässt den Raum. Und dann ist die Diskussion eröffnet worden. Also ich glaube, das Plus Minus war so eine Geschichte gewesen. Und dann so wie quasi, hey, was haltest du davon? Corinne, was haltest du von dieser Geschichte? Was fällt dir auf, wenn ich dir das so erzähle?
Ja, bei mir wird natürlich jetzt gerade so die Feministin wach, oder? Die so findet, so, hey, es geht doch nicht. Also warum wäscht sie ihm die Füße und er schaut sie gar nicht an? Da ist ja überhaupt keine Wertschätzung dahinter, etc.
Ja, genau. Und um das ist es gegangen. Wir haben eine Stunde lang darüber diskutiert. Es sind verschiedene Meinungen gekommen, was geht, was nicht geht. Wir haben plötzlich angefangen zu reden über Wert, über Ethik und so weiter und so fort. Schlussendlich war die Auflösung, wir hatten keinen Kontext. Und das ist so verkauft worden, die Geschichte, wie das ist eine Tradition, um einen Mann zu ehren, irgendwo in einem fremden Land. Ich weiss nicht einmal, ob es ein echtes Land war, oder es war wirklich nur so ein fiktives Beispiel. Also ein Ritual, das sie machen, das ist die grösste Ehre, die du als Mann bekommen kannst. Und dass er sie nicht anschaut, ist so gewollt, weil die Frau ist sonst die stammesälteste Person und man schaut sie aus Respekt nicht an. Und so weiter und so fort. Und plötzlich hast du so einen Twist in dieser Geschichte und denkst, okay, wenn ich den Kontext vorher gewusst hätte, hätte ich anders reagiert darauf. Aber eben so, wie du jetzt gerade auch gefunden hast, ist mega verständlich, wir haben auch über das geredet, wie so, ist mega verachtend. Und sich da wieder bewusst sein, nur weil du eine Beobachtung machst, du brauchst immer noch den Kontext, warum so etwas passiert, warum ein Kursteilnehmer vielleicht irgendwie gerade einen Umgang hat mit jemandem. Du hast auch schon ein Beispiel gemacht im Verlauf von dem Podcast. Ja, das 13 ist halt normal bei uns. Es kann ja wirklich sein, dass sich zwei 13 und du erkennst, du weißt vielleicht gar nicht, dass die sich kennen und dass die das immer machen. Habe ich auch schon erlebt. Und dann irgendwann ist mal so angesprochen, wie so, ist alles in Ordnung bei euch quasi? Und dann hat gesagt, ah, ja, weißt, wir kennen uns so, wir haben mega Freude, haben wir uns wiedergesehen. Die haben sich in der Pfadi kennengelernt und haben mega Freude gehabt, haben sie sich jetzt in dem Kurs wiedergesehen. Und wenn ich den Kontext nicht gehabt hätte, hätte ich irgendwann mal interveniert und gefunden, so, du, also, wie man da über unsere Regeln reden und wie man sich verhalten tut in einer Gruppe oder anderen Menschen gegenüber. Und wo ich den Kontext gehe, und ich fand, okay, es geht denen beiden gut.
Ja, und gleichzeitig aber auch wichtig, dass dann eben, ich meine, Gruppen beobachten das ja auch.
Ja.
Und dort das vielleicht auch mal auszusprechen oder dass es wie nicht, ja, dann wie alles übersteuert, oder?
Mhm. Und plötzlich auch ein Kursteilnehmer kommt und sagt, warum machst du nicht etwas als Kursleitende? Mhm. Genau, also ich habe ja auch mega viel gelernt daraus. Wie so, ah, jetzt habe ich das erkannt, aber auch nie angesprochen. Und dann im nächsten Kurs finde ich, wie gut, wenn ich wieder so ein Erlebnis habe, spreche ich es an in einem Kurs. Oder ich versuche es dann schon am Anfang abzuholen. Hey, wer kennt sich da überhaupt schon? Oder so, man versucht dann immer sich so irgendwie abzusichern. Manchmal klappt es. Aber manchmal nicht, plötzlich taucht etwas Neues auf und merkst, man kann nicht alles absichern.
Das gehört dazu, ja, du kannst nicht Kontrolle behalten über alles.
Ja.
Jetzt möchte ich mit dir darüber reden, wie man den Gruppenprozess kann steuern kann. Da fällt Stichwort Interventionen, wo ich ja schon ein paar Mal jetzt angeteasert habe. Was ist damit gemeint und wie läuft so eine ab?
Hey, Interventionen gibt es auch. Ein Modell. Ich rühre heute ein bisschen viel mit Modellen um mich herum, aber
absolut.
Das ist ja mega spannend, gell?
Ja, Sali, der Modellwerfer. Ich nenne dich jetzt nur noch so.
Ja, schön. Da reden wir noch mal über den Titel, gell? Nein, alles gut. Darfst du mich gerne so nennen? Also Interventionen, vielleicht Definitionsklärung. Interventionen sind zielgerichtete, steuernde Handlungen, um Gruppenprozesse zu steuern. Also Intervention heisst per se nicht, einfach nur etwas, was mir nicht passt. Oder vielleicht sollte man es auch so verstehen, vor allem in unserer Arbeit. Sondern dass du den Gruppenprozess kannst steuern durch das. Und für das gibt es so auch so eine Regel, die du befolgen kannst. Oder die ich zumindest so gelernt habe, wo mir sehr bewusst ist seither. Es gibt irgendeinen Moment, wo du merkst, die Gruppe ist unruhig. Ich mache jetzt mal das Beispiel. Sie hören nicht mehr so zu. Es ist irgendwie schon 9:30 am Abend bei unseren Kurs. Sie reden viel miteinander, sie schweifen ab etc. Und plötzlich merkst du, es stört dich irgendwie. Da ist vielleicht auch so mal der erste Gedanke, so, hey, warum kommt jetzt gerade das Bedürfnis bei mir auf? Ist es jetzt wirklich auch persönlich? Ist es etwas, weil du merkst, andere Gruppenmitglieder stören sich daran etc. Also vielleicht einmal so das Bewusstsein, mal so sich wachrütteln. Okay, ich muss etwas ansprechen, warum überhaupt. Und so eine Einschätzung machen, ist das jetzt auch der richtige Moment gerade? Soll ich es jetzt machen? Soll ich es vielleicht in Form von im Checkout nochmal einmal erwähnen oder das nächste Mal im Kurs? Finde ich so richtig wichtige Parameter. Wann machst du die Intervention? Vielleicht ist es auch eine einmalige Sache und du findest, komm, lass gut sein. Heute Abend ist okay. Denn was ist deine Absicht dahinter? Musst du dir auch bewusst sein. Warum willst du jetzt gerade intervenieren? Eben, das ist immer wieder mein Thema, weil du dich nicht konzentrieren kannst, du verlierst den Faden etc. muss ich es vielleicht ansprechen. Oder eben, weil du merkst, ein Gruppenmitglied kann sich gerade auch nicht mehr oder mehrere können sich nicht konzentrieren, weil es so ein zweigeteilte Gruppe ist. Die einen haben Spass, die anderen nicht so, fühlen sich eher gestört, wollen vorwärts machen. Was willst du mit deiner Intervention bewirken? Dann den richtigen Rahmen schaffen für das und so einen klaren Fokus setzen, wenn du dann die Intervention machst. Und dann gibt es eben nach Milesi so verschiedene Interventionsstufen, wo ich mir auch nie so wirklich bewusst war. Du kannst es ganz einfach gesagt, kannst du eine Intervention machen, entweder du sprichst eine ganze Gruppe an, du sprichst die gesamte Gruppe an, auch diejenigen, die nicht betroffen sind. In dem Fall die ganze Kursgruppe, so hey, können wir hier wieder Konzentration haben? Hören wir oft bei uns an der Probe manchmal auch, hey, hallo Leute, können wir hier wieder ein
bisschen absolut, rüber? Genau. Ja.
Da kommt wieder so, die Gesamtgruppe wird angesprochen. Du kannst aber auch ein bisschen stärker darauf eingehen und sagen, gut, ich spreche nur die Kleingruppen an. Also die 4-5 Personen, die gerade stören. Also in meinem Arbeitskontext, im Sozialen, habe ich das oft gehabt. So 3, die am Tisch am Schwätzen sind, der ganze Rest lässt zu. Ja, ist es jetzt ein bisschen unfair oder ist es jetzt der richtige Moment, um die 3 direkt anzusprechen? Oder die härteste Intervention ist, ich gehe auf einen direkt. Also ich spreche die Person an, die quasi stört. Oder wo ich das Gefühl habe, dass sie stört. Da sind wir wieder bei dem, bei der Wahrnehmung. Und auch da quasi tue ich es informativ sagen, also quasi tangential, sage ich es direkt oder konfrontativ. Und das kann man so auf verschiedene Ebenen quasi ansprechen. Die härteste Intervention ist direkt und auf Person. Gorin, bitte, ich kann mich nicht konzentrieren. Magst du echt noch die letzte halbe Stunde dich mit konzentrieren etc.? Ich Botschafter senden. Jetzt merkst du, ich versuche es auch gerade ein bisschen zusammenzubekommen. Wenn man es fiktiv macht, ist es immer so.
Ja, total. Ich kann jetzt, also mir ist gerade ein anderes Beispiel eingefallen. Wie gehen wir mit Verspätungen um, oder?
Ja.
Sechs. Eine Mitarbeiterin kommt immer zu spät an die Teamsitzung oder eine Kursteilnehmerin kommt verspätet an den Kurs, öfters. Und dann auch sich fragt, will ich etwas an die Gruppe richten, will ich eh gerade den Wert sehen, dass es alle gehören oder es vielleicht ein allgemeines Problem ist oder geht es jetzt wirklich nur um die Kursteilnehmerin und dann wieder das zusammenbracht mit dem, was du vorher gesagt hast, Hypothesen. Es gibt ja, könnte ganz viele verschiedene Gründe haben, warum das sie zu spät kommt. Mhm. Und das eine ist vielleicht auch, hey, es ist ihr gar nicht bewusst,
ja,
dass das auf mich oder auf die Gruppe wieder einen Einfluss hat.
Und jetzt stellt sich bei mir dann auch wieder die Frage, muss ich überhaupt eine Intervention machen? Weil vielleicht wäre das auch ein Moment, um nach dem Kurs schnell zu ihr herangehen und fragen, du, mir ist aufgefallen, du kommst jedes Mal zu spät. Ist die Kurszeit vielleicht falsch gesetzt für dich? Hast du eine schlechte Verbindung? Oder quasi mit einer Hypothese kommen, oder sie mal so darauf anzusprechen, ohne dass du schon eine Intervention machst in der Gruppe. Ich glaube, das Schlimmste, was du machen kannst, ist so, hey Leute, mir fällt auf, man kommt immer wieder zu spät, bitte sind doch in Zukunft pünktlich. Also da bin ich sehr direkt, oder, so konfrontativ und dann gegenüber der ganzen Gruppe, obwohl jemand da ist, wo du findest, das finde ich jetzt gerade nicht in Ordnung.
Mhm. Ich habe das auch schon erlebt als Teilnehmer in von Gruppen, dass wie so eine emotionale Wand einem gegenüber angespielt wird. Man kommt gar nicht daraus, woher jetzt die ganze Regung kommt.
Ja.
So von Kursleitungsseite.
Und man fühlt sich so unfair behandelt in dem Moment. Denkt sich wie so, ja, ich kann es mega nachvollziehen. Kommt die Kursleitung gerade mit dem Input. Aber es betrifft ja mich nicht. Und ich glaube, so, wenn das eben auch zu oft passiert, dass immer wieder so Gruppen angesprochen wird und das ein bisschen verallgemeinert wird, dann irgendwann ist es auch nicht mehr zu. Dann denkst du wie so, ja, okay, komm, man macht es dann immer so zu fein. Ich glaube, da ist einfach wirklich so wichtig, dass man sich bewusst ist, wann macht man es, mit welcher Absicht macht man es. Manchmal gelingt es mir auch besser, manchmal weniger. Und ich bin dort dann auch immer wieder ein bisschen am Probieren. Wie schafft man es dann immer so klar? Im Contracting vielleicht schon. Also am Anfang, wenn der Kurs zusammenkommt, wenn man so unsere Regeln oder unsere Wünsche schon mitteilt, hey, ich wünsche mir, dass man 4 Stunden vorher da ist. Wir haben das zum Beispiel auch in unserer Mail drin. Die Teilnehmer wissen ja schon davon, dass sie früher kommen, damit man pünktlich anfangen kann. Der Kursleiter sagt es auch nochmal einmal. Genau. Mache ich es dann nochmal eins für die ganze Gruppe oder interveniere ich bei der Einzelperson auch dort vor der Gruppe oder mache ich es dann unter 4 Augen? Und das finde ich so ein extrem wichtiger Punkt, sich immer wieder einzuschätzen. Und dort lässt man sich meistens zu wenig Zeit. Man will immer gerade in dem Moment handeln und verschüsst sich dann vielleicht in dem Moment. Und das ist bei mir, das höre ich oft bei Feedbacks nach dem Kurs, ja, sie haben schon gemerkt, dass ich so einen Moment gebraucht habe in so gewissen Situationen, aber dann im richtigen Moment eingegriffen habe, etc. Manchmal ist es auch in Szenen inne, wenn ich so Feedbacks gebe oder so, sie quasi coache in den Szenen inne. Ich reagiere manchmal nicht sofort, weil ich dann gerade kurz im Moment am Hirn bin, so, was ist das jetzt gerade bei mir, was es gerade auflöst? Warum wollte ich überhaupt jetzt gerade etwas sagen? Ist der richtige Moment? Also es braucht einfach einen Moment.
Wir sind jetzt bei den Interventionsstufen gewesen. Ich möchte mit dir noch über die Interventionstiefen reden.
Ja.
So kurz angerissen, was heisst das oder was gibt es da?
Hey, kurz angerissen gibt es so 5 verschiedene Punkte oder 5 verschiedene Tiefen. Das eine, also die feinste Form, ist, man tut die Arbeitsorganisation erklären. Also Intervention machen zu der Organisation, wie so eben pünktlich erscheinen und was für Materialien musst du parat haben, etc. Da kann man so einen Schritt tiefer, es wird immer persönlicher, je tiefer man runtergeht. Der zweite Schritt ist so eine Intervention auf die Rolle oder auf die Funktion von einer Person. Die dritte ist dann schon persönlicher, geht es ums Verhalten, wie er sich gibt, er oder sie. Und ab dem 5. Punkt wird es so ein bisschen therapeutisch. Da haben wir quasi als Kursleiter, da wäre ich jetzt vorsichtig, da geht es um Werte und Normen. Und der letzte, tiefste Punkt ist also wirklich die Persönlichkeit selber. Ich kann ja wie nicht einen Menschen verändern. Also ich kann ja wie nicht ihn darum beten, bitte verändere deine Haltung gegenüber, vorher haben wir das Thema Feminismus, oder so gegenüber Frauen. Es hat etwas mit seinen Werten und seinen Normen zu tun. Und ich bringe das als Kursleiter nicht an. Ich kann es ansprechen. Quasi, es ist nicht in Ordnung. Es ist unsere Regeln, unser Contracting. Bitte nicht in diesem Raum innen. Aber die Veränderung, da müsste jetzt wirklich ein Therapeut dahinter gehen.
Ich glaube, das ist ja Impro etwas, wir reden ja oft davon, so aus der Komfortzone rauszukommen, Sachen anders zu machen, als wir es gewöhnt sind. Und da am Verhalten kann ich zumindest Paletten öffnen oder auch jetzt in Business-Seminären können die Teilnehmenden neue Seiten an sich kennenlernen oder eine grössere Handlungsfähigkeit sich aneignen, wie sie können reagieren in gewissen Situationen. Ich glaube, was in der Impro, um den Bogen noch zuvor zu schliessen, was mega etwas Schönes ist und wir oft trainieren, ist eben die Wahrnehmung der Schule.
Ja.
Und je mehr das man macht, desto mehr kann man auch Entscheidungen treffen, wie man reagieren will, also in dem Moment. Mhm. Wenn ich das so höre, denke ich, ja, ich habe ja als Kursleitung unglaublich viele Rollen.
Das ist ja so. Wir sind ja nicht nur einfach Kursleiter, die den Inhalt durchführen, die Lernziele geben. Wir sind schon ein bisschen alles. Als Kursleiter oder so als führende Person so in einer Lernveranstaltung bist du unter anderem eben Expertin, du bist Mentorin, du bist Moderatorin, du bist Animatorin, Psychologin manchmal und Organisatorin und so weiter und so fort. Und du wirst auch immer so angeschaut, du kannst die Rolle nicht ablegen. Die Teilnehmer, die kommen, die sehen dich in all diesen unterschiedlichen Rollen. Eben wie, dass die Leute dann auf dich zukommen und sagen, du, ich habe noch keine E-Mail bekommen, von wegen Kursbestätigung etc. Sie sehen dich in dem Moment als Organisatorin, weil du bist gerade die Ansprechperson, du bist gerade da. Also das krasseste Beispiel, das ich hatte, ist eigentlich ein lustiges. Im Sozialen mit den Jugendlichen, wir haben mal ganz einfach ein UNO gespielt. UNO-Regeln etc. habe ich gefunden, lass uns die zuerst klären. Lass uns zuerst darüber diskutieren, welche UNO-Regeln gibt. Du weißt also wahrscheinlich auch, mit jeder Gruppe andere Regeln, jeder spielt es ein bisschen anders. Und dann haben die über die Regeln angefangen diskutieren und das ist so ein bisschen ausgeufert. Ja, dürfen wir jetzt eine Retourkarte geben, 2 Pluskarten auf 2 Pluskarten etc. Und irgendwann ist es so frustrierend, ein Teilnehmer so neben mir gehockt und hat gefunden, können wir nicht anfangen zu spielen? Und ich so, Mama, das können wir schon, aber wir müssen ja zuerst noch so die Regeln klären. Und dann schaut er mich an, so, ja, sie müssen etwas machen. Also ich rede Hochdeutsch, weil er mit mir so geredet hat, das war wirklich ganz herzig. Und er sagt, ja, also warum ich? Ja, sie sind ja Lehrperson. Und ich habe so müssen lachen in dem Moment und musste sagen, ja klar, ich bin der Lehrer und er hat mich wie wahrgenommen, so, hey, übernimm die Verantwortung und sag jetzt, so ist die Regel und wir machen weiter. Und ich wollte eigentlich den Spieß umdrehen und sagen, ihr entscheidet jetzt, was sind die Regeln und ihr findet den Konsens miteinander. Ich habe den Raum gelassen, für ihn war klar, du musst jetzt etwas machen.
Ja, das erinnert mich auch an gewisse Situationen, wo, glaube ich, auch Kinder, also Geschwister, die, wenn sie miteinander streiten, wo sie dann von ihren Eltern quasi die Schiedsrichterrolle erwartet.
Oh, ja.
Wo die Eltern wahrscheinlich auch oft einnehmen, oder? Das habe ich jetzt auch beobachtet mit meinem Göttibub. Und jetzt wird es den Rahmen sprengen. Da haben wir einen anderen Kurs, so Impro-Tools für Eltern, wo man innerhalb von Impro for Life kann besuchen kann. Aber es ist ja schon das, oder? Dass man dann so viele Rollen in die anderen rein projiziert.
Und ich glaube, es ist einfach das Bewusstsein, dass man die verschiedenen Rollen hat, dass man sie innen hat, sich nicht irgendwie darüber aufregen, wenn dann jetzt wie jemand zu mir kommt und ich finde, ja, du bist an der falschen Stelle, sondern sich wirklich bewusst sein, wir tun viel steuern, in der Gruppe passiert so viel und es braucht uns quasi als diejenigen, die so ein bisschen Gruppen durchleiten, das so ein bisschen zusammenheben. Wir haben die Beeinflussung dort. Also auch wir haben so eine gewisse Macht.
Apropos Macht. Also, wenn wir jetzt über Macht in Gruppen reden, das würde natürlich auch wahrscheinlich selber noch eine ganze Podcast-Folge füllen. Ja. Aber was findest du da wichtig zum Mitgeben? Wir haben ja schon darüber geredet, es gibt Alphas, Omegas etc. Es passiert eine Hierarchisierung in der Gruppe. Was für einen Stellenwert hat da die eigene Positionierung und eben das Thema Macht in Gruppen?
Ja, da machst du wirklich ein Töpfchen auf. Ich glaube, was mega spannend ist, da ist einmal so auch, sich immer überlegen, oder so eine Selbsteinschätzung zu machen, inwiefern habe ich gerade Macht in einer Gruppe. Und das auf verschiedenen Ebenen. Das habe ich auch so in der Weiterbildung, haben wir das auch gehabt, so einen Selbstauswertungsbogen. Ganz kurz sind es ein paar Sachen drin, wie zum Beispiel anhand von den sozialen Beziehungen, die du hast, zum Beispiel ein Netzwerk, das du hast, so in deinem Arbeitskontext, kannst du ja auch sagen, hast du ein bisschen mehr Macht als andere Personen. Oder inwiefern hast du Macht, weil du eine Kaderposition hast im Vergleich zu jemandem, der frisch aus der Lehre kommt. Körperlichkeit, also irgendeiner, der so ein Fetzen ist und 2 Meter gross und Bodybuilder, würde ich mich jetzt natürlich ganz klar unterordnen, so im Machtgefälle. Ich glaube, das ist mal so der Schritt 1, sich wie mal so ein bisschen bewusst zu sein, hey, wo habe ich quasi Macht, und Macht nicht als etwas Negatives gesehen, sondern ich finde, Macht ist eine Möglichkeit zum Handeln. Also wo habe ich eine gewisse Handlungsfähigkeit auch. Und wenn du so eine Selbsteinschätzung machst, die vielleicht auch mal so ein bisschen abzugleichen mit der Gruppe, und das ist sehr wichtig. Das haben wir ja auch so gehabt in der Weiterbildung, du hast dich selbst eingeschätzt und dann hörst du plötzlich von anderen, wo sie dich sehen und wo sie die Stärken sehen. Das ist mega gut. Das ist wie eine Wohlfühltusche für einen. Also dann zu hören, so, ah, du siehst in dem eigentlich eine mega Macht in mir. Oder so. Auch, es gibt einem so eine gewisse Wertschätzung zurück. Der Oliver König hat auch so eine These, dass eigentlich Macht ist eigentlich ein Merkmal der sozialen Beziehungen. Und Macht dient auch der Reduktion von Komplexität. Und in der Gruppe ist der Umgang mit Macht eine notwendige Aufgabe. Das sind so die 4 Punkte, wo man sich so ein bisschen bewusst sein muss. Also eine Gruppe sollte auch so eine gewisse Macht haben, eben weil sie dann ein bisschen als gemeinsamen Nenner quasi findet, wir möchten das erreichen, weil sie sich dann eben mit den impliziten Contracting oder mit den Lernzielen dann quasi wie sich zu dir kommen und etwas anderes erwartet oder etwas Neues, das so aufploppt. Und dort ist es vor allem die Lösung, eben die Hierarchisierung, die du erwähnt hast, und die Normierung. Also die muss wie passieren, dass so eine Gruppe funktioniert und erkennt, wer hat innerhalb der Gruppe Macht und wie hat man als Gesamtgruppe quasi auch die Macht.
Mega spannend. Und wer sich noch mehr wird auseinandersetzen so mit eigener Wirkung, dem empfehle ich sehr ein Statustraining wie uns, wo man genau so Feedbacks auch bekommt, spielerisch, man bekommt aber auch Theorie dazu und auch mehr Handlungsspielraum. Ja, Sali, wir sind am Ende von unserem Podcast.
Sehr schade, aber
mega
ja,
schade. Ich würde auch noch unglaublich gerne noch tiefer in gewisse Themen mit dir eintauchen. Es ist aber, glaube ich, jetzt schon der längste Impro for Business Podcast, den wir aufgenommen haben, also die Folge. Und darum möchte ich von dir noch so zum Abschluss für die Zuhörenden, was sind aus deiner Sicht 3 Takeaways aus unserem Gespräch heraus, die du möchtest mitgeben?
Spannende Frage. Corinne, jetzt bringst du mich zum Denken.
Yes.
Also, 3 Takeaways. Ich würde behaupten, 1 Takeaway ist Bewusstsein von dem Modell nach Tuckmann. Die vier bzw. fünf Phasen, die in der Gruppe durchmacht, also das Storm, vor allem die Storming-Phase, spreche ich dort an, dass die Storming-Phase sehr bewusst auch gefördert werden soll, dass man das zulassen soll und das nicht als Affront soll sehen, sich gegenüber. Ein wichtiges Takeaway finde ich auch quasi die Unterscheidung von Wahrnehmung zu Bewertung, also in der gewaltfreien Kommunikation oder im Denken quasi auch, wie nehme ich etwas wahr und tue es zu vorschnell bewerten, Hypothesen aufstellen. Letztes Takeaway, das ich quasi nicht angesprochen habe, aber zusammengefasst würde sagen, du nimmst immer eine Rolle in der Gruppe ein. Also die Rolle bleibt ja wie nie gleich. Wenn du, Corinne, in eine neue Gruppe gehst, oder jemand, sagen wir es anders, jemand Neues kommt in unsere Gruppe, in das Kernteam, verändert sich alles. Wir kommen wieder in die genau gleiche Phase, die wir hatten.
Wir kommen wieder in die Storming-Phase.
Und es gibt vielleicht eine neue Rangdynamik, vielleicht gibt es einen neuen Alpha, vielleicht gibt es einen neuen Omega etc. Also immer, wenn sich die Gruppe verändert, verändert sich auch deine Rolle.
Hey, vielen, vielen Dank, Sali. Ich habe mega spannend gefunden, mit dir über Gruppendynamik zu reden. Ich habe selber auch viel gelernt und bin jetzt auch sehr gewundert auf die Weiterbildung. Der viertägige Kurs, gell, ist es, ja, den du gemacht hast.
Der ist 4 Tage gegangen. Und man kann sogar entscheiden, will man in ein Hotel, will man ein Kameltrecking machen, für eine Berghütte. Also es ist wirklich höchst spannend.
Wir haben natürlich auch bei uns ganz viele Sachen, die ihr weiterbilden könnt. Wie zum Beispiel das Seminarhotel, das auch wieder kommt. Dort ist man auch, ja, 3 Tage miteinander als Gruppe. Und dort erlebt man die Phasen ja dann auch.
Unbedingt. Kommt überhaupt in einen Kurs, dann erlebt ihr auch all die gruppendynamischen Prozesse. Auf der Burg erlebt man das mehrere Tage. Also es kommt immer dort, wo eine Gruppe zusammenkommt, kann man mega viel über sich lernen.
Die Burg ist eine Impro-Intensiv-Woche, die man 3-mal anbietet im August. Wenn ihr jetzt noch brennende Fragen oder Anmerkungen zum Thema Gruppendynamik habt, dann meldet die unbedingt unter business@4si.ch. Im Impro for Business haben wir ein Produkt in der Pipeline, wo wir überlegen, so, hey, wie können wir ein Format haben für Teams, wo man an den Trainer mit Gruppendynamiken umgeht, wie man mit schwierigen TeilnehmerInnen umgeht. Weil ja, eben in der Impro, man nimmt so viel mit, um die Wahrnehmung zu schulen, um einen anderen Handlungsspielraum zu haben, um dort das Bewusstsein zu schärfen. Hey Sali, danke vielmals.
Ich habe es danken.
Und euch auch fürs Zuhören. Ja, wir hoffen, ihr habt einiges mitnehmen können. Und bis zum nächsten Mal.